Que onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 613. Los geht's mit Notas zum Internationalen Tag der Transsichtbarkeit. Außerdem berichten wir von gleich zwei Verfahren, deren Taten im letzten Jahrhundert liegen. Dem Auslieferungsverfahren des Ex-Rote Brigade-Mitgliedes aus Argentinien an Italien und zwei Deutschen, die sich nach langem Exil in Venezuela nun auf ein Verfahren in Deutschland eingelassen haben. Danach reisen wir nach Uruguay. Ihr hört ein Feature über ein geplantes Großprojekt, das im Landesinneren grünen Wasserstoff für Deutschland herstellen soll. Onda war vor Ort und befragte die BewohnerInnen zu dem Vorhaben. Viel Spaß beim Hören wünscht das Onda-Info-Team.
Am vergangenen Montag, dem 31.03., war der Internationale Tag der Transsichtbarkeit. Dieser Tag soll das Bewusstsein für die Rechte, Herausforderungen und Errungenschaften der Trans-Community stärken und gleichzeitig die Sichtbarkeit von Transpersonen in der Gesellschaft erhöhen. Aus diesem Anlass haben sich LGBTQ-Kollektive und TransaktivistInnen am Montag in Mexiko-Stadt versammelt. Gemeinsam zogen sie durch die Straßen der mexikanischen Hauptstadt, um auf ihre Kämpfe und ihre Forderungen nach Gleichberechtigung hinzuweisen. Dabei geht es ihnen auch um ihre Sicherheit und das Recht auf ein Leben frei von Gewalt. Im Jahr 2024 wurden in Mexiko mindestens 80 LGBTQ-Personen ermordet, darunter mindestens 55 Transfrauen, wie die Menschenrechtsgruppe Letra S mitteilte. Das vergangene Jahr war eines der gewalttätigsten Jahre für die LGBTQ-Gemeinschaft in Mexiko. Diese Welle der Gewalt wurde von der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte verurteilt. Laut Letra S haben die Fälle von Gewalt weiter zugenommen und sollen die Botschaft vermitteln, dass queere Menschen in der mexikanischen Gesellschaft nicht willkommen sind. Aufgrund des hohen Korruptionsniveaus und der allgemeinen Funktionsstörung in der mexikanischen Regierung bleiben etwa 99% der Verbrechen in Mexiko unaufgeklärt.
In Argentinien hatte er politisches Asyl, dann kam Milei. Leonardo Bertolazzi ist 73 Jahre alt und war bis zu seiner Flucht 1980 Aktivist der Genueser Kolonne der Roten Brigaden. Er wurde in seiner Abwesenheit zu 27 Jahren Haft wegen Entführung und Bildung bewaffneter Banden verurteilt. Vor zwei Wochen haben die Richter seiner Auslieferung aus Argentinien zugestimmt. Im August 2024 wurde sein Status als politischer Flüchtling ausgesetzt und er wurde verhaftet. Seitdem steht er unter Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Sein Schicksal hängt nun von der letzten gerichtlichen Instanz ab, dem obersten Gerichtshof von Buenos Aires, der Stadt, in der er seit 2002 lebt. Der italienischen Tageszeitung Il Manifesto berichtet er.
Bettina, meine Frau und ich kamen im Juni 2002 in Buenos Aires an und begannen, die Arbeiterviertel kennenzulernen und die Versammlungen zu besuchen, in denen die Nachbarn über die Organisation von Suppenküchen, Volksapotheken und andere Formen der Selbstverwaltung diskutierten. Wir hatten viele Jahre in El Salvador gelebt, wo wir in ähnlichen Zusammenhängen gearbeitet hatten. Im November wurde ich aufgrund eines italienischen Auslieferungsersuchens von Interpol verhaftet. Die Organisationen der Streikposten und die Nachbarschaftsversammlungen zeigten sich sehr solidarisch mit mir und es gab eine Kampagne zu meinen Gunsten.
Nach 7 Monaten Haft entschied der Richter damals, dass die Auslieferung einer in Abwesenheit verurteilten Person nicht zulässig sei. Und Leonardo Bertolazzi wurde freigelassen. Im darauffolgenden Jahr, als Kirchner Präsident war, wurde ihm der Status eines politisch Geflüchteten anerkannt. Begründung: Die Sondergesetze in Italien und die Praktiken, inklusive Folter, die Kollektivprozesse, die exorbitanten Strafen, die Sondergefängnisse und die Verurteilungen in Abwesenheit, seien keine zulässigen rechtsstaatlichen Praktiken. Derselbe argentinische Richter, der 2003 unter Kirchner den Auslieferungsantrag abgelehnt hatte, hat heute unter Milei dem Antrag zugestimmt. Mit der Begründung, dass es keinen Grund gibt, am Wort der Staatsanwaltschaft von Genua zu zweifeln. Wie blickt Bertolazzi heute auf die Zeit?
1968 entstand eine soziale Bewegung, die in ihrem Ausmaß überraschend war und die mehr als 10 Jahre lang die sozialen und politischen Verhältnisse des Landes in Frage stellte und das Schicksal vieler Menschen, darunter auch meines, bestimmte. Die Bewegung nahm immer mehr Raum in der Gesellschaft ein, weckte Hoffnungen auf Veränderungen und bewirkte bereits einen Mentalitätswandel. Für mich und viele meiner Generation war sie eine Partei, die Partei der Hoffnung, in der sich Studenten und Arbeiter aller Kategorien, Frauen und Männer, alte und neue antifaschistische Kämpfer trafen. Dann gibt es die Gegenwart, die aus prekärer Arbeit besteht, aus Arbeitslosigkeit, aus einem Gesundheitssystem, das den Slogan Reicher, Gesünder folgt, aus einem Mittelmeer, das die Leichen von Migranten aufnimmt, aus Armen, die auf der Suche nach einem lebenswerten Leben sterben, während die Aufrüstung vorangetrieben wird, man sich an den Gedanken des Krieges gewöhnt und der Faschismus zurückkehrt. Ich habe für eine andere Gegenwart gekämpft. Wenn man über die Vergangenheit urteilt, darf man die Gegenwart nicht außer Acht lassen. Und das ist die Gegenwart, die uns diejenigen, die uns besiegt haben, geführt haben. Ich werde den Kriegstreibern und denjenigen, die die Ausbreitung des Faschismus provoziert haben, kein Mea Culpa anbieten.
Im Jahr 2016 beantragte ein Anwalt die Löschung der Verurteilung in Italien. Im Juni 2017 erklärte das Berufungsgericht von Genua die Verurteilungen für getilgt. Doch die Staatsanwaltschaft beantragte die Wiederaufnahme des Verfahrens und begründete dies mit einer neuen Tatsache, die vorher nicht berücksichtigt worden war.
Bewährungsstrafe gegen Gefängnis. Auf diesen Deal haben sich Thomas Walter und Peter Kraut mit der Bundesanwaltschaft geeinigt. Deshalb konnten die beiden nun aus ihrem langjährigen Exil in Venezuela nach Deutschland einreisen. Kraut, Walter und ihr mittlerweile verstorbener Freund Bernd Heidbreder mussten vor 30 Jahren flüchten, weil ihnen vorgeworfen wurde, an einem gescheiterten Sprengstoffanschlag auf ein im Bau befindliches Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau beteiligt gewesen zu sein. Mitte März stellten sie sich den deutschen Behörden und verbrachten mehrere Tage in Untersuchungshaft. Am 17. März begann dann vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gegen sie und wie vereinbart gestanden sie die Tat. Außerdem gaben sie zu, mit ihrer militanten Gruppe Das Komitee 1994 einen Brandanschlag auf das Kreiswehrersatzamt in Bad Freienwalde verübt zu haben. Der Angriff auf das Abschiebegefängnis im Jahr 1995 scheiterte, weil die drei auf einem Parkplatz von einer Polizeistreife überrascht wurden und dann untertauchen mussten. Die Gerichtssprecherin Lisa Jani erklärt:
Dieses Sprengstoffgemisch war mit Zeitzündern versehen und sollte nach Planung der Angeklagten nachts um 3.30 Uhr hochgehen, also zu einer Zeit, an der auch keine Personen auf der Baustelle zugegen waren.
Niemand war also gefährdet. Dennoch hielten die Strafverfolger 30 Jahre lang an ihrem Willen fest, die Männer zu verurteilen. Durch juristische Spitzfindigkeiten verlängerten sie die Verjährungsfrist, sodass die beiden nicht, wie ursprünglich erhofft, nach 20 Jahren zurückkehren konnten. Das machte erst die jetzt vereinbarte sogenannte Verständigung mit der Bundesanwaltschaft möglich.
Die Verständigung sieht vor, dass ihnen Freiheitsstrafen zwischen 1 Jahr und 10 Monaten und 2 Jahren drohen. Diese Strafen würden zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn sie eben bestimmte Merkmale, Kriterien erfüllen in ihrer Einlassung. Und das Gericht hat die erst einmal so anerkannt, diese Geständnisse.
Mit der Sprengung wollte das Komitee ein Zeichen gegen die deutsche Flüchtlingspolitik setzen. Bis heute verstehen sich die beiden als Teil der linken Bewegung. So betonte Peter Kraut im Prozess, dass sie weiterhin der Überzeugung seien, dass Abschiebungen Verletzungen der unveräußerlichen Menschenrechte seien. Auch in den vielen Jahren, die sie nun bereits in Lateinamerika leben, fühlten sie sich der Linken verbunden. Nach zahlreichen Stationen an verschiedenen Orten ließen sie sich letztlich alle drei im Westen Venezuelas nieder. 2022 erhielten sie dort politisches Asyl. Für Heidbreder kam die Entscheidung zu spät. Er starb ein Jahr zuvor an einem Krebsleiden. Gleich nach ihrem Geständnis am ersten Prozesstag konnten die beiden die kurzzeitige U-Haft verlassen und sich wieder frei in Deutschland bewegen. Das Urteil wird am 8. April verkündet.
Ich reise nach Uruguay, ins Landesinnere, in Richtung brasilianische Grenze. Die Region Tacuarembó ist dünn besiedelt. Nur knapp 100.000 Menschen leben in der größten Provinz des Landes. In der Stadt Tacuarembó werde ich von Ana Maria Barbosa mit dem Auto abgeholt. Wir fahren weiter nach Vixatambores. Ana Maria ist hier geboren.
Und jetzt lebe ich wieder in Tambores, nach langer Zeit. Aber ich hatte ja schon immer meine Wurzeln und meine Familie hier.
Ein Dorf mit knapp 1500 Seelen, umgeben von Land und weiter Steppe. Tambores wird auch der Ort des Windes genannt, denn er liegt auf einem Hügel und es weht ein permanenter Wind. Gut für die Windräder, die hier geplant sind und die einzeln auch schon stehen. Und gut für die Unternehmer, wie für das Brandenburger Unternehmen Enertrag, das hier Land gekauft hat, um hier mit Windenergie grünen Wasserstoff zu produzieren für den Export nach Deutschland. Oscar Núñez wurde hier in Vixatambores geboren. Er ist Sprecher der Gruppe Clan Cubaitacé, einer indigenen Organisation der Charrua, die vor allem in Uruguay leben. Die meisten von ihnen wurden 1831 ermordet, in einem Ort namens Sasipuedes, nicht weit von Tambores. Der Name Cubaitacé sind die Initialien der vier Charrua, die nach dem Völkermord nach Frankreich entführt und dort im Museum zur Schau gestellt worden sind, erklärt uns Oscar.
Sie heißen Gushunusa, Waimaka, Takuabe und Senake. Von jedem von ihnen nehmen wir eine Silbe. Und so setzt sich der Name in Gedenken an unser Volk zusammen, das damals vernichtet wurde. Wir befinden uns hier gerade im Widerstand gegen das Projekt Tambo Green Hydrogen Hub. Es ist ein deutsches Unternehmen, das unser Land hier nutzen will und in unser Territorium investiert.
In der Region befindet sich eine der größten Süßwasserreserven unseres Planeten. Der Aquifero Guarani erstreckt sich über Uruguay, Paraguay, Brasilien und Argentinien. In 50 bis 1500 Metern unter der Erde liegen die Süßwasserspeicher, die sich über mehr als 1 Million Quadratmeter ausdehnen. Megaprojekte wie zum Beispiel die Zelluloseproduktion und nun das Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff benötigen viel Wasser. Etwa 9 Liter Wasser pro Kilogramm Wasserstoff. Es liegt daher nahe, diese riesigen Süßwasserreserven anzuzapfen. Aber welche Auswirkungen das Anzapfen der unterirdischen Süßwasserreserven auf die Umwelt hätte, lässt sich bisher nur erahnen.
Wir sind ein Teil der Erde. Wir bestehen zu 75% aus Wasser. Wenn wir diese lebenswichtige Quelle zerstören, werden auch wir aussterben. Deshalb verteidigen wir uns und unser Territorium und unsere Naturgüter.
In einem kleinen Café im Zentrum des Dorfes trinke ich einen Kaffee. Ich frage die Besitzerin und ihre Schwester, was sie von dem Projekt halten.
Das Problem ist die Menge an Wasser, die sie verbrauchen. Und das andere Problem ist, dass es am Anfang in solchen Projekten zwar viel Arbeit gibt, aber danach verarmen die Menschen. Das Dorf verändert sich für immer.
Miguel Prieto ist Maler und Dichter und wohnt seit 5 Jahren in Tambores. Zusammen mit Anna Maria lebt er in einem kleinen Haus ganz am Rande des Dorfes. Er berichtet.
Die Menschen hier verstehen nicht, warum ein Unternehmen hierher kommt und ihnen das Wasser wegnimmt. Die Entnahme von Wasser aus dem Guarani-Grundwasserleiter könnte fatale Folgen haben. Bisher wird es aus einem oberflächennahen Grundwasserleiter entnommen, dem Arapey, aber dessen Wasserreserven sind begrenzt.
Welche Interesse hat eigentlich Uruguay überhaupt, Wasser aus der Grundwasserleiter zu entnehmen und Großprojekten zur Verfügung zu stellen? Ich mache mich auf dem Weg in das Rathaus am Ende des Dorfes. Hier treffe ich Bürgermeister Ricardo Suarez.
Ich glaube, dass jede natürliche Ressource, die wir in diesem Gebiet haben, wie Wind, Sonneneinstrahlung, ausgeschöpft werden sollte. Bei der Wasserentnahme habe ich meine Zweifel. Die Wissenschaft und die Techniker haben uns gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Produktion von Wasserstoff im Tambor-Projekt nur mit oberflächlichem Grundwasser erfolgen könnte.
Que difícilmente la producción de hidrógeno en el proyecto Tambor sea solamente con agua subterránea.
Woher das Wasser schlussendlich kommen soll, wird bisher nirgends schriftlich festgehalten.
Se está hablando de algo de uso de agua subterránea.
Sie sprechen von einer gewissen Nutzung des Grundwassers, von Regenwasser, das in Stauseen aufgefangen werden könnte. Aber wir befinden uns auch nicht in der Nähe eines großen Flusses oder Stroms. Also diese Dinge sind noch ungeklärt. Wir werden sehen müssen, welche Wasserquellen sie nutzen werden.
Eins ist sicher. Ein Blick auf die Verträge anderer Großprojekte, wie zum Beispiel in der Zelluloseproduktion, zeigt, dass ausländische Unternehmen in Uruguay das Wasser bisher einfach umsonst bekommen. Ebenso die nötige Infrastruktur wie Straßen, Schienen, Häfen. Miguel ist sehr nachdenklich.
Wir haben Geschichten von anderen.
Wir kennen Geschichten von anderen Territorien, in denen sich Unternehmen aus Europa, vor allem in abgelegenen und sozial und kulturell schwachen Regionen, angesiedelt haben. Ingenieure und Techniker nehmen Analysen und machen Machbarkeitsstudien, lassen aber die negativen gesellschaftlichen Auswirkungen außer Acht. Die Bevölkerung wird dadurch rein gar nichts gewinnen.
Acontecer negativamente en una sociedad que no va a ganar nada por una situación planteada como está con el hidrógeno verde. Los miedos que tiene la gente son esos, son el agua.
Die Menschen haben Angst um das Wasser. Sie haben Angst vor den sozialen Veränderungen. Ein weiteres Problem sind die Arbeitsplätze. Das Werk würde niemanden Arbeit geben, denn es ist eine hochtechnologische, moderne chemische Industrieanlage. Niemand von uns könnte da arbeiten. Selbst der Bürgermeister von Tambores sagt, dass er, wenn er in der Fabrik arbeiten müsse, dazu eingesetzt würde, das Tor zu öffnen und zu schließen, damit die Lastwagen durchfahren können.
Der hier de Tambores decía que si él tuviera que trabajar en la planta, serviría para abrir y cerrar la portera para que pasaran los camiones.
Und in Deutschland? Zielmarktanalyse heißt das Wort, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz deutschen Investoren den uruguayischen Markt schmackhaft machen möchte. Hier wird Uruguay vor allem für das hohe Demokratieniveau gelobt und für die guten Bedingungen für ausländische Unternehmen dank der sogenannten Investitionsschutzgesetze. Außerdem geben staatliche Förderung bei ausländischen Direktinvestitionen und diverse Freihandelszonen weitere Anreize für die Unternehmen. Bisher importiert Deutschland vor allem chemisches Holzsulfat, Rindfleisch und Wolle aus Uruguay. Deutsche Unternehmen scheinen im Wettbewerb ganz weit vorne zu liegen, was Fachwissen und fortschrittliche Technologien bei der Herstellung von grünem Wasserstoff betrifft. Auch die neue Energiepartnerschaft zwischen Uruguay und Deutschland fördert Unternehmen wie Enertrag.
Forschungen der Nationalen Universität Uruguays, die sich bereits seit Jahren mit dem Thema grüner Wasserstoff beschäftigen, werden in dieser Energiepartnerschaft nicht einmal berücksichtigt. Ana Maria Barbosa, die mich in Tacuarembó abgeholt hat, ist nicht nur in Tambores geboren, sie ist als Soziologin im interdisziplinären Forschungsteam rund um das Wasserstoffprojekt der uruguayischen Universität mit beauftragt.
In Uruguay wird bereits seit 30 Jahren zu grünem Wasserstoff gearbeitet. Mit anderen Worten, es gibt wissenschaftliche Kapazitäten, die in diesem Bereich entwickelt wurden. Aber sie werden nicht berücksichtigt. Denn jetzt, mit dem Boom des grünen Wasserstoffs im Land, werden die nationalen Kapazitäten nicht genutzt. Man denkt immer nur an ausländische Unternehmen. Ebenso bei den Investitionen von Unternehmen, die andere ausländische Unternehmen als Subunternehmer beauftragen, nicht aber inländische Unternehmen. Mit anderen Worten, nationale Kapazitäten, die entwickelt wurden, werden nicht in Betracht gezogen. Staatlich geförderte Forschung und Entwicklung von Technologie und Wissenschaft wird hier de facto nicht genutzt. Hier stellt sich also auch die Frage nach vorsätzlicher Nichtberücksichtigung lokaler Kapazitäten.
Eine Wende dieser neoliberalen Politik seitens des uruguayischen Staates ist auch durch den Wahlsieg des Linksbündnisses Frente Amplio und der Vereidigung des linken Präsidenten Yamandú Orsi nicht zu erwarten. So sprach sich Orsi für das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen aus und bekräftigte im Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier das Vorhaben. Wie wichtig Uruguay für Deutschland ist, zeigt, dass Steinmeier extra zur Vereidigung des neuen uruguayischen Präsidenten angereist ist.
Ich freue mich auch darüber, dass ich bereits an Ihrem ersten Tag im neuen Amt zu Gast sein darf, als Staatsgast von Ihnen empfangen werde und dass wir somit bereits zu Beginn Ihrer Amtszeit die bilateralen Beziehungen unserer beiden Länder nicht nur pflegen, sondern auch vertiefen können.
Ana Maria Barbosa berichtet etwas genauer von dem interdisziplinären Forschungsauftrag, den sie selber von der Nationalen Universität erhalten hat. Im Rahmen des Auftrages soll eine statistische Erhebung rund um das Megaprojekt vorgenommen und die Auswirkungen auf die Bevölkerung und Umwelt erfasst werden.
Diese Erhebung war wichtig, denn darin wurde deutlich, dass die Menschen weder ausreichend informiert sind, noch ihre Rechte auf Beteiligung, Mitsprache und Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung kennen. Die Menschen wissen es nicht. Wir sehen also, dass Uruguay sich nicht an die internationalen Abkommen hält, die es unterzeichnet hat. Zum Beispiel das Abkommen von Escazú, das die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der politischen Entscheidungsfindung in ihrem Territorium garantiert.
Land kaufen auf indigenen Gebieten, die Ländereien und Naturgüter dort ausbeuten und Gleichgewichte zerstören. Warum ist das überhaupt erlaubt? Enertrag als Brandenburger Unternehmen hat nicht nur in Uruguay Land gekauft, um ein Wasserstoffprojekt zu entwickeln, sondern auch in Namibia. Wir verlassen mal kurz Südamerika und sprechen mit Roman Kühn, der letztes Jahr als Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker Namibia besuchte. Denn dort gibt es seitens der NAMA große Sorge um ihr Land.
Wir hatten uns letztes Jahr getroffen mit den Vertretern der NTLA. Und die hatten die Sorge an uns herangetragen, dass eben durch ein grünes Wasserstoffprojekt, was dort entwickelt wird derzeit, wo eben große Windturbinen und große Sonnenkollektoren installiert werden in einem Nationalpark.
Das Ganze in der Nähe der Haifischinsel, die deshalb von großer Bedeutung ist, weil dort die Überreste der Menschen liegen, die beim deutschen Völkermord an den Nama und Herero 1904 ums Leben kamen.
Die Insel ist dahingehend betroffen, also auf dieser Haifischinsel, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, gab es ja das Konzentrationslager, wo eben man schätzt zwischen 1000 und 3000 Nama und Herero ja, umgebracht wurden.
Befürchtet wird nun seitens der Nama, dass die Haifischinsel als Ort des Gedenkens nicht mehr sichtbar sein wird. Und das ausgerechnet aufgrund eines deutschen Unternehmens. In Deutschland protestieren Nama und Herero weiterhin für die vollständige Anerkennung des deutschen Völkermordes, während die Bundesregierung diesen als bereits anerkannt sieht.
Von den betroffenen Gruppen da auch vorgebracht wird, dass ja der Völkermord eigentlich noch andauert, weil die Extermination Orders halt, die damals ausgestellt wurden, wo eben befohlen wurde, die beiden Volksgruppen da auszulöschen, eben nie zurückgenommen wurden. Ist sozusagen der ihre Sicht auch, dass dieser Völkermord auch noch gar nicht beendet ist.
Unsere gemeinsame Kraft. Wir dazu beitragen.
Im April 2024 fand dazu eine Demo vor dem Potsdamer Landtag statt. Organisiert von dem Bündnis Völkermord verjährt nicht, rund um in Deutschland lebende Herero-Nachfahren, bei der man spürt, dass die Geschichte nicht abgeschlossen ist. Israel Kaunatieke, Sprecher des Bündnisses.
Menschenrecht oder Berichterstatter haben auch die deutsche Regierung gefordert, mit Hereros zusammenzusetzen und zu verhandeln. Das ist Konventionen von der UNO, von 2007 zum Beispiel, Menschenrechtskonvention, die auch sagt, die indigenen Völker haben sich selber zu repräsentieren. Natürlich, unsere Regierung ist gewählte Regierung, die muss auch dabei sein. Aber nicht, die sind nicht legitimiert, für uns zu sprechen. Das hat unsere Regierung ignoriert und Deutschland benimmt sich wie ein Kolonialmacht immer noch. Wir wollen keine Entwicklungshilfe von Deutschland. Was wir wollen, ist Reparation und basta. Und wir fordern von hier aus Reparation jetzt. Nur mit uns, ohne uns, ist gegen uns. Vielen Dank.
Deutschlands Energiepolitik ist eine nationalistische und rassistische Energiepolitik, die koloniale Machtverhältnisse und ihre Gewalt direkt fortsetzt.
Das sind heftige Vorwürfe, die aber zeigen, dass Projekte wie die Energiepartnerschaft zum Klimaschutz immer auf lokale Verhältnisse, eine lokale Bevölkerung und auf Geschichte trifft. Zum Teil eben auch auf eine blutige deutsche Geschichte.
Zurück in Tambores. Es wird langsam dunkel und Oskar macht uns ein Feuer an. Gemeinsam mit Anna-Maria sitzen wir hier noch eine Weile auf seinem Land. Die Schafe weiden, Bäume rauschen im Wind. Man kann in die Weite blicken. Ein Haus steht hier nicht. Er ist die meiste Zeit draußen, meistens barfuß. Sein Leben ist einfach und eng mit der Natur verbunden.
Europa hat seit dem Mittelalter in Konflikten gelebt. Früher wurden alle krank, weil sie ihren gesamten Hausmüll auf die Straße warfen. Und jetzt sind es andere Dinge, die sie auf die Straße werfen. Die Luft ist völlig verseucht und gleichzeitig gibt es dieses Bild nach außen von Nachhaltigkeit. Und wir funktionieren weiter als Kolonie. Wir geben alles, was wir haben und verdammen damit unsere eigene Bevölkerung, unser Land und unser Territorium.
Seguimos funcionando como una colonia, entregamos todo lo que tenemos y condenamos a la población y condenamos a la tierra, condenamos al territorio, a nuestra agua.
Grüner Wasserstoff kann eine Alternative zu fossilen Brennstoffen sein und zur Dekarbonisierung der Welt beitragen. Aber unter welchen Bedingungen? Warum in Tamboris? Warum in Lateinamerika oder in Afrika? Wenn man sich die Ziele der europäischen Staaten in Bezug auf die Dekarbonisierung anschaut, dann verzichten sie auf nichts. Ich meine, ihr Lebensstandard wird nicht hinterfragt, ihr Konsumniveau verändert sich nicht und sie erfüllen ihre internationalen Verpflichtungen nicht.
Ihr hörtet einen Beitrag zu dem grünen Wasserstoffprojekt in Uruguay. Weitere Beiträge rund um die Themen Großprojekte, Handelsabkommen mit Lateinamerika und dessen Auswirkungen immer aktuell auf npla.de.